von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich reite weiter die Alkoholfreiwelle mit meinen Craft-Bieren. Und was ich lange Zeit gar nicht so gesucht habe, habe ich jetzt mal geschaut. Ich habe geguckt, die Craft-Bier-Anbieter, die ich im alkoholischen Bereich sehr fabelhaft finde, was haben die denn an alkoholfreien Sachen? Also, ja. Ich wusste schon, dass Brewdog, die haben ja das Punk-IPA, das finde ich ein bisschen lahm. Und aber die hat noch dieses Hazy Lane, heißt das, glaube ich, oder? Oder Hazy Jane? Hazy Jane. Das gibt's alkoholfrei. Das fand ich auch ganz gut.
Also du fandst Punk-IPA in alkoholfrei lahm. Weil Punk-IPA finde ich eigentlich ein recht gutes IPA.
Du hast recht, in alkoholfrei war das ein bisschen lahm.
Ja, okay.
Als normales IPA ist es ein ordentliches IPA. Völlig richtig, ja. Und das Hazy Jane gibt's, glaube ich, auch alkoholfrei. Und das fand ich ganz klasse. Also das hat mich sehr viel mehr überzeugt als das Punk-IPA alkoholfrei. Aber ich habe andere Anbieter, die ich sehr, sehr geschätzt habe. Frau Gruber zum Beispiel.
Ja. Eine bayerische Marke, ne?
Nee, ja, aber nur zufällig. Und die Erklärung zu Frau Gruber habe ich schon wieder vergessen. Das war auch, also das ist so ähnlich wie Fürst Wiercheck, wo ich dann jetzt zukomme. Die ja auch einfach Peter Fürst und Hubert Wiercheck heißen. Also die Vorname habe ich mir jetzt allerdings ausgedacht. Aber Fürst Wiercheck klingt so...
Das klingt auch exotisch. Also exotisch, spannend, adlig. Wiercheck ist für mich so ein Name, da denke ich jedes Mal an die Telefonbuchpolka von Kreisler. Das ist eine...
Georg Kreisler?
Kennst du? Ja, genau, von Georg Kreisler. Die Telefonbuchpolka, da singt er von seinen Freunden. Gehen
ah, natürlich,
A bis
das
Z
hat
durch.
Lars Schiele immer sehr gerne gespielt. Ich wusste
richtig,
nicht, dass die Telefonbuchpolka
genau
hieß.
Ja.
Ich bin also heute bei Fürst Wiercheck, wie ich das schon so ein bisschen versucht habe, unauffällig anzudeuten. Und die haben, was ich vor, entweder hatten sie es vorher nicht, oder ich habe es immer übersehen, die haben auch ein alkoholfreies IPA. Das heißt ja jetzt auch, vielleicht habe ich es deswegen übersehen, es heißt jetzt einfach nur IPA AF.
Alkoholfrei.
Beziehungsweise alkoholfree, wie auch immer.
Ja.
Und das heißt Slay All Day.
Schlachte dich durch den Tag.
Ja, da ist eine dicke, bunte Null und da ist so ein Blitz durch. Und das ist auch schon alles. Also es ist geometrisch, wie wir das kennen von Fürst Wiercheck.
Ja,
aber ein bisschen
sind
reduziert.
Sehr geometrische, im kubistischen Stil, alles sehr stilisiert.
Genau.
Es ist viel Raum für Assoziation.
Ja, nö, die Null hier nicht.
die Null offenbart alles, ja.
Die Null ist da ein bisschen simpel. Also deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, wenn sie sich mit dem Etikett schon nicht so viel Mühe gegeben haben, ob sie sich mit dem Bier viel Mühe gegeben haben. Aber das sind die
ja,
Hopfenexperten. Deswegen traue ich denen alles Gute zu.
Mhm.
Was hast du denn für eine Besonderheit? Du traust dich heute mal wieder an die großen Multis ran.
Oh, das hast du sehr gut erraten. Ich bin tatsächlich, heute bin ich mal wieder bei einem gesichtslosen Multi. Allerdings ein, das in Relation muss man das sehen. Er ist hier im Norden sehr bekannt, war in den 80ern eine der bekanntesten norddeutschen Biersorten.
Und zwar sehr norddeutsch, ne?
Sehr norddeutsch, extrem norddeutsch, fast dänisch, so sehr
nördlich
norddeutsch.
Nördlich geht's
hast
nicht,
du,
ja.
Hast du recht. Bekannt und beliebt geworden durch eine Comicfigur namens Werner, die hier im Norden sehr beliebt war. Aber eher unfreiwillig, weil der hat halt dieses Bier getrunken, ohne das mit der Brauerei verabredet zu haben. Aber das hat der Brauerei einen gewissen Push gegeben. Es ist eigentlich eine extrem traditionelle Brauerei. Von welcher spreche ich?
Von Flensburger.
Richtig, ich spreche von der Flensburger Brauerei. Die sind eigentlich nicht nur regional sehr verwurzelt und tun sehr viel für ihre Gegend, habe ich herausgefunden. Ich war da nämlich auf einer Brauereiführung. Die sind auch wirklich, die wenden sich gegen diesen ganzen Craft-Hype. Die legen nicht mal Wert auf einen speziellen Hopfen, Sie sagen, sie kaufen einfach irgendeinen Hopfen aus der Hallertau. Hauptsache, es ist immer derselbe.
Ja, dann kaufen sie hoffentlich nicht irgendeinen, sondern immer denselben. Na gut.
Die kaufen immer denselben, aber irgendeinen. Und sie legen allerdings sehr viel Wert auf ihre Gerste. Damit stellen sie sich sehr an, denn sie verwenden ausschließlich Holsteiner Gerste. Sie nennen das Küstengerste und behaupten, durch den ständigen Wind, der ständig salzige Feuchtigkeit mit übers Land trägt, egal ob er von West oder von Ost weht, sammelt diese Gerste sowas speziell Norddeutsches an. Ich kann das sogar nachvollziehen und ich finde das niedlich, dass sie da so viel Wert drauf legen. Gemälzt wird die Gerste allerdings wiederum irgendwo im Süden.
Achso, weil, ja, vielleicht haben wir im Norden keine gute Melzerei mehr. Weiß man ja nicht.
Sie verwenden jedenfalls viele unterschiedliche Malze für ihre Produkte. Das ist ihnen deutlich wichtiger, als unterschiedliche Hopfen zu haben. Und dieses Bier, was ich mir hier bereitgestellt habe, hat auch eine relativ interessante Geschichte. Es ist nämlich das Strandlager von Flensburger, eine der neueren Entwicklungen. Es ist also ein Lagerbier, also ein untergäriges Bier. Deutlich mehr Umdrehung als ein gewöhnliches Pilz und das unterscheidet das Lager vom Pilz. Pilz ist eigentlich ja technisch gesehen auch ein Lagerbier, ne? Also ein
Lager ist ein Überbegriff.
Richtig, Lager ist ja eigentlich ein Überbegriff, ne? Aber Lagerbier selbst ist ja eine Biersorte, die als solche entwickelt wurde. Und zwar vor dem Pilz, ne? Interessanterweise in Österreich. Und deshalb finde ich das schön, dass diese Lagertradition so weit im Norden fortgeführt wird. Und das fand ich das Niedliche an der Entstehung dieses Bieres. Das Bier wurde entwickelt für eine Betriebsfeier der Brauerei.
Oh, okay.
Ja, die hatten eine Betriebsfeier halt am Strand, am Fördestrand, ja, in Flensburg. Und dafür haben sie ein besonderes Bier aufgelegt. Und das ist so gut angekommen bei den Mitarbeitern, dass sie gesagt haben, wir nehmen das in unser normales Portfolio auf. Und na, seitdem, cool, seit 3-4 Jahren, gibt es eben dieses Strandlager.
Ach, wie wunderbar. Den Begriff Lager beim Lagerbier kannst du ja auch wirklich viel machen, ne? Da kannst du viele Wortspiele mitmachen. Strand, also ja. Ich würde dann ja als nächstes das Piratenlager rausgeben, aber das ist meine Meinung. Ja, das klingt gut.
Sehr, sehr schön. Es ist dadurch, dass es Flensburger ist, ist es mit dem Etikett natürlich nicht so weit her. Flensburger hat immer die Kogge auf dem Etikett. Mit einem Leuchtturm dahinter, der ist mir so noch nie aufgefallen. Kann sein, dass das
tatsächlich,
ja, also Leuchtturm zumindest an der Küste. Nee, also da, ich behaupte, ich lehne mich so mal ganz weit auf dem Fenster und ich sage, dieser Leuchtturm hinter der Kogge ist nicht üblich auf dem Etikett von Flensburger.
Das kommt mir auch so vor. Und nachher gucken wir dann die klassischen Etiketten durch und es ist überall mit dem Leuchtturm, den wir nie gesehen haben.
Okay, aber davor trinke ich mir erstmal Mut an und mache es mal auf.
Ja, ich mache meins auch mal auf. Slay All Day von Fürst Wiercheck.
Ui.
Ach, das ist natürlich ein bisschen beeindruckender als meine Dose hier.
Du hast aber alles gegeben.
Ja, immerhin.
Oh, schenke ich mal zu. Halbes Glas, halb lässt sich in der Flasche zurück. Ich kann sie ja wieder zumachen.
Angeber.
Ich fange mal los. Es ist ein trübes Bier. Es ist sonnengelb. Das ist eine typische Flensburger Farbe. Es hat vielleicht ein bisschen orangeren Stich als das normale Pilz. Und selbstverständlich ist es trüber, denn das normale Pilz ist ja glasklar, wie bei den meisten Pilzen das so der Fall ist. Über dem fingerdicken Schaum, der auch relativ stabil ist, wabert ein leicht muffiger Geruch, aber der ist durchaus so ein bisschen apfelsinig geschwängert. Ja, das ist merkwürdig.
Okay. Also muffig und trotzdem apfelsinig.
Langsam verschwindet das Muffige und das ist so ein bisschen erfrischend säuerlich. Ja.
Da kann ich mich direkt anschließen, denn mein Bouquet hier, der Duft vom First Beer Jack Slay All Day, alkoholfreies IPA, ist sehr fruchtig und trotzdem ist da im Unterschwellig ist da aber auch was leicht Muffiges.
Aha.
Da bin ich mal gespannt. So, ich würde jetzt erwarten, dass die Fruchtigkeit alles andere weghaut und nur jetzt in der Nase ein bisschen dieses Muffige ist. Aber das scheint so, als wäre da nicht nur völlig zurückhaltender Malz drin, sondern auch ein bisschen Malz mit Geschmack. Spannend.
Ja, das sei dir zu gönnen. Wollen wir mal?
Dann okay. Auf das.
Also, was ist wert ist?
Was ist wert ist?
Hui, gut getroffen. Ja. Ja, das ist ein erfrischendes Bier. Es ist ein extrem sommerliches Bier. Es ist ganz zurückhaltend gehopft. Also, ich will jetzt nicht sagen fruchtig gehopft, aber es ist auf jeden Fall nicht herbe gehopft. Es geht überhaupt nicht. Flensburger Pilsener ist ja, und selbst unter den norddeutschen Pilsenern, ja eins der kräftigeren. Ne?
Das, und sehr, das, durchaus herb, ne?
Absolut herb, ja.
Naja.
Also durchaus herb. Das ist schon, wenn man vom friesischen Pilz spricht, da ist Flensburger, glaube ich, die härteste Ausprägung.
Ne? Ich dachte Jever. Nee. Gerade weil Flensburger auch, Flensburg ist gar nicht in Friesland.
Stimmt. Deshalb habe ich auch versucht, vorsichtig zu formulieren, wenn man vom friesischen Pilz spricht. Also nicht, wenn man die friesischen Pilze vergleicht. Weil du hast recht, Flensburg ist in Angeln. Das ist sehr gut. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von Friesland. Da hast du völlig recht, ja. Die Friesen sind ja die Sturköpfe gewesen, die da geblieben sind, als alle anderen Völker gesagt haben, hier oben, lass uns nach England. Da haben die Friesen gesagt, nee. Genau, und diese Bitterkeit, die gibt sich in ihrem Bier noch wieder.
Okay.
Bitterung.
Und die in Flensburg, das sind die, die da geblieben sind? Die Alten und die Kranken?
Die haben erstmal abgewartet. Die haben dann so, Flensburg ist ja eine Second-Use-Kolonie bildende Stadt. Ne? Flensburg ist ja durch den Überseehandel, insbesondere Rum.
Ja.
Also Zucker, aber insbesondere Rum ja reich geworden, sehr, also nicht mächtig.
Moment, aber das ist ja manchmal lang das ja. Also Rum und Zucker kommen ja beide erstmal aus der Karibik, wenn es jetzt nicht Zuckerrüben sind.
Das stimmt.
Aber wieso Flensburg? Das ist doch ein Ostseehafen.
Ja, es ist ein Ostseehafen, aber es ist auch ein dänischer Hafen. Na, also es ist ja auch irgendwie Dänemark so, und Dänemark hatte eben in der Karibik Kolonien.
So. Ach so,
und da mussten Dänemark zwar hatte an der anderen Seite, dir Dänemark vergegenwärtigst, hat es an der anderen Seite ja keine Hafenstadt, in Klammern Meer. So. Und deshalb Flensburg, ist immer noch dichter dran an der Karibik als Kopenhagen.
Was ist denn
so gesehen?
Wie heißt das, Esbjerg oder so?
Esbjerg.
Esbjerg, genau.
Esbjerg, ja, Esbjerg ist jetzt ein großer Hafen, ist allerdings auch nur ein großer Hafen wegen der Englandfähre.
Na, ach so, das war früher völlig unbedeutend.
Ja, richtig.
Ach so, das heißt, alle Häfen Dänemarks waren, ach so, vielleicht wegen der Nähe zu Kopenhagen?
Schopenhagen.
Ist auch schön, Kopenhagen, also entweder Kopenhagen oder Kopenhagen, ich weiß es nicht genau.
Ich bin mir ziemlich sicher, man spricht das Schopenhagen. Aber es kann sein, nicht, dass ich da irgendwie. Also das K ist im Nordischen gerne mal SCH.
Also, dass die Dänen das irgendwie anders sprechen und ich das überhaupt nicht verstehe, wenn sie es sagen würden, da bin ich sofort dabei. Denn Dänisch hören und Dänisch lesen habe ich nicht oft versucht, aber wenn ich es versucht habe, habe ich es nicht zusammenbringen können.
Ja.
So dänische Filme, also es. Wo waren das? Es gab mal ein. Ich hatte mal irgendwie einen dänischen Film mit dänischen Untertiteln. Das war auch ein bisschen sinnlos. Und das passte aber nicht so richtig. Wahrscheinlich habe ich aus Versehen die dänischen Untertitel angemacht und dann auf die deutschen umgeschaltet. Egal. Okay, Schopenhagen. Komm.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wie man das so glaubt, ne?
Ich glaube das nicht, aber ich glaube auch nicht das Gegenteil. Deswegen, also ich bin da völlig neutral. Nimm das jetzt erstmal an. Und prüft das dann später. Und da gibt es einen Faktencheck.
Knallhart. Ich nehme es an. Ja, also dieser Faktencheck ist auch. Faktencheck ist ja wirklich die Lüge unserer Zeit, ne? Als ob als ob das noch irgendwie, das ist so richtig die Faktencheck, auf den späteren Faktencheck zu verweisen, ist die Kapitulation der Argumentation. Da brauchen wir ja eigentlich gar nicht weiter zu reden, wenn die einen sagen, das ist richtig und die anderen sagen, das ist richtig, zu sagen, ja, lassen wir so stehen. Klären wir später. Und diese spätere Klärung hat ja nichts mehr mit der Diskussion zu tun. Ist ja, wie gesagt, später. Ne? Morgen auch noch.
Ja, so. Es kommt ein bisschen auf das Format drauf an. Also wenn irgendwas dargestellt wird und da werden Sachen, die Wochendämmerung zum Beispiel, höre ich ja sehr gerne, einmal die Woche, letztendlich ein Medienreview, könnte man so sagen. Ja. Die schauen sich die politischen Medien an und berichten darüber und picken sich dann, kuratieren damit auch die Nachrichten.
Ja.
Und ab und zu hauen sie natürlich irgendwie was raus oder behaupten Dinge, die sie so mitgekriegt haben. Und die haben sich einen Faktencheck reingeholt zum Abschluss der Sendung, aber schon nachgelagert. So. Manchmal wird das noch ergänzt, manchmal werden da Falschbehauptungen oder missverständliche Sachen korrigiert und manchmal ist es aber auch so, ich kann gar nicht viel sagen, weil gab nichts zu kritisieren. Also dann bemühen die sich dann natürlich noch Dinge da hinzuzufügen, die da irgendwie passen oder das einzuordnen. Das gibt's dann auch noch manchmal, aber ich finde das Format als Faktencheck zu diesem Format ist ein Faktencheck eine gute Sache.
Ja.
Aber in der Diskussion muss der Faktencheck eigentlich on demand da sein.
Mhm.
Das Problem ist natürlich eine Faktencheck-Redaktion, die laufende Diskussion kontinuierlich prüft, ist ein bisschen schwierig. Und da könnte uns natürlich sowas wie eine KI helfen, wenn es eine passende gibt, die kontinuierlich Fakten checkt. Also kann man ja so aufbauen. Ich war ja gerade auf einer Convention. Nun klingt Convention irgendwie nach cool, ey. Ich war endlich wieder spielen.
Oder wieder Comic-Convention. Ja, in unserem Kontext, ja, das stimmt.
Ja, genau. Es gibt aber auch noch andere Conventions und ich war jetzt beruflich unterwegs und da war es die Smart Country Convention. Das ist so schon sowas wie eine kleine Messe und es war tatsächlich waren viele Aussteller, das war schon das Wichtige. Die hatten aber auch wirklich Veranstaltungspunkte und die Aussteller waren auch gehalten, und das hat mich so ein bisschen an den Nordcon erinnert, dass sie selber auch Veranstaltungen machen an ihrem Stand oder auch in Locations, es gab da verschiedene Bühnen. Und das macht es dann schon zu einer Convention. Was auch cool war, kenne ich auch vom Nordcon und anderen Rollenspiel-Conventions, es gab auch Workshops. Und ich habe mich da in einen 2-Stunden-Workshop reingesetzt zum Thema, wie kann ich die KI-Tools von heute schlau miteinander koppeln. Und
also Gemini mit Grog.
Nee, Grog lassen wir alle weg. Das ist dein Thema. Es gibt Gemini, ChatGPT.
Ach so, also das sucht man sich dann aus, ja?
Ja, naja, du nutzt die KIs, die irgendwie wirkungsvoll sind, ne? Und Grog spielt da nicht, okay. Spielt da nicht mit. Aber tatsächlich, ChatGPT ist erstmal ein guter Einstieg. Und was uns unser Coach da gesagt hat, der Workshopleiter, dass es sehr geschickt wäre. Also du musst ja der KI immer so ein Prompt geben, also eine Aufforderung, was soll sie für dich tun, recherchieren, herausgeben, wie auch immer.
Ja,
und dieser Prompt.
Den Arbeitsauftrag.
Genau. Und den Prompt zu formulieren, ist schon eine Herausforderung. Es gibt schon Unternehmen, die legen Prompt-Bibliotheken an, um die besten Prompts, die die besten Ergebnisse erzeugt haben, um darauf aufzusetzen, damit die Leute sich nicht immer wieder neu überlegen müssen, was offenbar auch schon viele Minuten beanspruchen kann. Wie prompte ich denn? Oder die probieren Prompts aus, die dann aber nicht zum Erfolg führen und dann verwerfen sie und passen sie immer wieder an und so weiter.
Mhm.
Und eine sehr schlaue Idee, habe ich jetzt vermittelt bekommen, ist, frag doch die KI. Sag der KI, ich gebe mir einen Prompt, der das und das beschreibt und dies und das macht und dann gucke ich mal. Und dann haut die KI einen sehr guten Prompt raus, der meistens auch sehr umfänglich ist. Und dann guckst du da rein und überprüfst, will ich das, also hat sie mich richtig verstanden und kann ich mit diesem Prompt jetzt was machen?
Mhm.
Und dann nimmst du diesen Prompt und schmeißt ihn wieder in die KI und dann kommt was Cooles bei raus. Oder du packst ihn in eine andere KI. Ne? Gehst von ChatGPT, lässt dir einen Prompt geben und schmeißt ihn in Gemini, weil Gemini einen tiefen Deep Search Modus hat, der sehr viel intensiver sich nochmal mit den Themen befasst und offenbar auch in die versteckten Winkel des Internets nochmal nachguckt, keine Ahnung. Und dann sagst du, okay, und das will ich gerne wissenschaftlich bearbeiten, und dann wechselst du zur KI Perplexity. Und da gibt es einen Wissenschaftsmodus, also du kannst da die Quellen dir aussuchen, rein wissenschaftliche Texte, Social Media kannst du dir auch aussuchen, es gibt sicherlich Verwendungszwecke auch dafür. Wie ist die Stimmung im Land? Social Media, ich weiß nicht, ob das die Stimmung abbildet, aber wäre ein Versuch wert.
Ich fürchte nicht, nein.
Aber das denken viele.
Naja, es denken die Leute, die mit Social Media rummachen, ne? Also Journalisten, die nicht mehr rausgehen möchten, sondern sich denken, oh, wie praktisch. Die normalen Leute von der Straße sind jetzt ja auf Twitter und TikTok. Dann brauche ich ja nicht mehr rauszugehen und zu gucken, was so die Stimmung ist. Dann kann ich so auf TikTok gehen. Das bringt ja auch noch Spaß.
Genau.
Und während ich mir dann so Katzenvideos angucke und so, erfahre ich so, recherchiere ich quasi. Ja,
oder lass die KI mittlerweile recherchieren, was die Social Media so sagen. Das ist
genau,
richtig. Genau.
Also zum einen finde ich es, also beglückwünsche ich dich, dass du auf der Convention warst und da was mitgenommen hast, vor allen Dingen in der Hauptstadt. Ich war ja auch vor kurzem auf dem Kongress in der Hauptstadt und ich hab mein Berlin eigentlich gar nicht wiedererkannt, jedenfalls nicht da in der Innenstadt. Das war alles sauber und die U-Bahn ist toll gefahren und es waren nur angenehme Leute in der U-Bahn. Ich war übrigens auch in dieser U5 ausschließlich, das ist die U-Bahn, die... Das ist die U-Bahn, die am Hauptbahnhof losgeht und dann über Bundestag, Berliner Tor unter den Linden so fährt, ne? Und das war
ja, aber da geht's weiter. Die U5 oder war das die U9? Nee, ich glaube die U5, mit der bin ich auch gefahren. Wenn du dann weiterfährst, dann kommst du raus nach, weiß ich nicht mehr, irgendwie in Osten, und da wohnt nämlich meine Cousine ums Eck.
Ach, guck.
Und da ist, also die wohnt auch ganz nett, aber da sind auch ein paar Viertel dazwischen, die sind nicht nur schick. Also das ist, die U5 ist jetzt nicht wie die U1 in Hamburg, wobei die U1 in Hamburg fährt in meinem Viertel, ja, da ist das so ein bisschen sehr betulich und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Aber wenn du auf die Ostseite kommst, dann ist es auch ein bisschen bodenständiger. Also Sorgen muss man sich da auch nicht machen. Aber vielleicht ist die U1 ja so im Zentrum geleckt, und wenn sie dann ein bisschen weiter rauskommt, also ich bin mit der gefahren, die war völlig in Ordnung, da muss ich mal sagen.
Ja, also ich habe mein Berlin auch, wie gesagt, nicht wiedererkannt. Ich wollte aber etwas bei dir bleiben. Der Kongress, also zum einen habe ich irgendwie Verständnisschwierigkeiten mit dem Namen des Kongresses, Smart Country. Also Smart ist ja so ein bisschen Halbseiden. Ne, wenn jemand smart ist, dann ist er smart. Ein smarter Geschäftsmann ist nicht unbedingt ein seriöser Geschäftsmann. Und das zweite Wort Country bezeichnet ja eigentlich, also man kann Country kann man zu Land sagen, aber wenn man ein Staatengebilde meint, dann sagt auch der Engländer und der Amerikaner State und nicht Country. Country ist eigentlich der ländliche Bereich.
Ja.
Und das Zweite, was du da erzählst, das macht mir ein bisschen, ich mache mir ein bisschen Gedanken, dass es eine Convention gibt, wo einem erzählt wird, nutzen Sie doch KI. So, und ging es da nicht um auch irgendwas anderes? Ich hoffe, es ging da auch um irgendwas anderes und nicht darum, KI ist die Lösung.
Also erstens, der Begriff Smart Country spielt ein bisschen mit dem Begriff Smart City. Und Smart City ist so ein Buzzword, um die Städte zu digitalisieren. Und zwar nicht nur bei dir zu Hause.
Danke.
Das ist dann Smart Home. Und da wird, ne, Smart Home kennst du ja auch. Das ist dieser Smart-Begriff. Der Smart-Begriff bedeutet eigentlich Digitalisierung. Und Smart City ist so der übliche Begriff. Und die Smart Country Convention, denn den Begriff Smart Country gibt es so oder gab es so nicht. Und der ist ein bewusster Gegensatz. Und der bezieht sich, glaube ich, ganz bewusst einerseits auf das gesamte Land. Hier ganz Deutschland soll als Country smart werden. Und gleichzeitig sagt er auch, hier bitte die Countryside und nicht immer nur die City. Also wir wollen in die Breite gehen.
Ja.
Sonst könnten sich die 5 großen Städte treffen und sagen, wir werden jetzt smart und der Rest ist uns egal. Ja. Und die sagen, nee, wir wollen hier alle mitnehmen und egal aus welcher kleinen oder ländlichen Gemeinde du kommst, du sollst auch smart werden. Wir haben nämlich hier ganz viele Anbieter, die wollen dich smart machen.
Gute Erklärung, vielen Dank. Das erleuchtet mich. Dann das Zweite. Es ging doch hoffentlich nicht nur um, wenn sie ein Problem haben, schalten sie die KI an. Nächste Frage.
Doch. Tatsächlich. Also die Convention, warte. Die Convention gibt es schon ein paar Jahre und der KI-Hype, ich glaube, die war schon vor dem KI-Hype mit ChatGPT vor 3 Jahren, ich bin mir jetzt ganz unsicher, waren die auch schon da. KI ist aber mittlerweile, gerade auch weil es ein Regularium gibt, es gibt den AI Act der EU. Es gibt in den Ländern, also wir in der Stadt Hamburg haben auch eine, nicht Kompendium, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ein Regularium, wie mit KI umzugehen ist. Und wir haben unsere eigene KI in der Stadt. Und der Ansatz ist tatsächlich, du hast ja auch beim Office, Microsoft Office, kriegst du mittlerweile auch so eine KI mitgeliefert. Und wir könnten natürlich auch ChatGPT, Perplexity, Gemini oder sonst was nutzen. Denn das Problem für eine Verwaltung, und das ist aber auch, gilt auch für viele Unternehmen, du hast schützenswerte Daten. Die Verwaltung hat natürlich die Daten der Bürgerinnen und Bürger oder überhaupt personenbezogene Daten auch von den eigenen Leuten. Und Unternehmen haben natürlich, Entwicklungsgeheimnisse, Patente in der Entwicklung, technische Sachen, Rezepturen, egal was du auch ein spezieller Code, wie auch immer. Und viele Unternehmen setzen ja darauf,
Pläne, dass den Konkurrenten aufzukaufen.
Ja, sowas, genau. Business Plans, wie gehen wir damit um? Und das schmeißt du dann in die KI rein und dann überlegst du dir, boah, das ist ja die KI und das gilt ja für alle, bis auf die chinesische KI landen die dann ja alle beim Amerikaner. Und der Amerikaner, die haben ja so einen komischen Präsidenten und die haben Gesetz, dass bisher zwar noch nie so angeblich genutzt worden wäre, aber was Trump daraus macht, der macht ja, was er will. Und wenn er sagt, wir wollen jetzt amerikanische Unternehmen stärken, und das sagt er die ganze Zeit, dann kommt er plötzlich vielleicht auf die Idee, dann gucken wir doch mal, was die komischen europäischen Unternehmen für doofe Fragen stellen oder da reinwerfen, und das greifen wir alles schön ab und nutzen das für uns. Na, da kriegt eine KI plötzlich so einen zusätzlichen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Niemals. Aber in der schlimmsten aller Welten wäre das denkbar.
Ja. Ja. Das wäre denkbar, ja.
Ja. Und welche Unternehmen haben nochmal einen Kotau vor Trump gemacht?
Alle Tech-Unternehmen.
Stimmt. Alle Tech-Unternehmen. Also zum Beispiel Google, die Gemini betreiben, OpenAI und Microsoft, und hast du nicht gesehen? Ja, alle.
Naja,
alle,
aber die EU will denen ja auch nur Böses. Ne, die EU will ja ständig irgendwelche Verordnungen machen, dass die nicht mehr so agieren dürfen, und dann will die EU die besteuern. Und die haben ja, ich meine, die haben ja keine Freunde in der EU, die Tech-Unternehmen. Da weiß ich nicht, weshalb wir glauben sollen, dass die uns gegenüber freundlich gesonnen wären.
Wir sollen jetzt Zoll zahlen für Produkte, die wir herstellen, dann sollen die mal auch irgendwie was zahlen für Produkte, die die herstellen, auch wenn die virtuell sind. Warum denn nicht? Also, finde ich jetzt, ich glaube, finden wir beide nicht völlig abwegig, aber tatsächlich, die Smart Country Convention war sehr stark von KI geprägt. Und zwar auch wirklich coole Ideen. Also den Workshop, den ich da gemacht habe, der war sehr inspirierend. Es gibt auch gute Ansätze, wo du KI eben nicht so eine halluzinierende KI irgendwie, die irgendwas dir ausspuckt, sondern eine KI, die eine Datenbasis nutzt, die einfach fundiert ist. Wo du einfach sagst, wir nutzen die KI jetzt mit den Daten unseres Unternehmens oder unserer Verwaltung. Und dann ist das Sprachmodell für die Entwicklung von sinnvollen Sätzen da, aber die Inhalte kommen aus der eigenen Datenbasis und dann wird ein Schuh draus. Also da kann man schon ganz viel machen, was dann nicht so zwielichtig ist, wie das, was der normale Chatbot von OpenAI uns so anbietet oder Gemini oder sonst was. Da steckt viel Potenzial drin und du hast ja auch gleichzeitig die Herausforderung. Ne? Es gibt ja die große Angst vor vielen, also tatsächlich vor einer beachtlichen Menge an Menschen, so 25%. Unser Job wird von der KI irgendwann weggenommen? Da gibt es sie nicht mehr?
Menschen haben Angst, mir wird der Job weggenommen von der KI. Das mögen 25% sein. Aber was ist denn diese Info wert? Vielleicht ist das irgendwie ein Autoschrauber in Cottbus, der aus irgendeinem Grund Angst hat, dass die KI ihm den Job wegnehmen wird. Und der kreuzt dann an, ich habe Angst.
Na? Ja.
Nach jeglichen Maßstäben muss der gar keine Angst haben. Und der andere ist irgendwie ein Pressereferent der CSU in München und der kreuzt an, nö, ich habe keine Angst, dass die KI mir den Job wegnehmen wird. Und nach jeder menschlichen Ermessen ist er der Erste, der ersetzt wird von der KI. Also dieses so und so viele Menschen haben Angst, dass ihnen der Job weggenommen wird, ist ja nicht das, was man Daten nennt, sondern das sind ja Scheindaten.
Ja, aber mit diesen Scheindaten können wir ganz gut was anfangen. Also es gibt dann verschiedene Modelle, die dann auch sagen, es werden 10, 20, 30, 40% der Jobs in den nächsten 5 bis 10 Jahren wegfallen können.
Das ist ja was anderes. Das ist ja nicht, die Menschen haben Angst, sondern das ist ja eine Tatsache.
Genau. Wobei es da natürlich verschiedene Szenarien gibt. Aber das Entscheidende ist bei der Angstfrage, wir können den Menschen ja auch sagen, hey, ihr habt zwar Angst, ihr 30, aber 30% der Leute sind in den nächsten 10 Jahren auch weg. Die sind dann in Rente und werden nicht nachbesetzt, weil es keine Menschen mehr gibt. Beziehungsweise, also diese 30 fehlen wirklich. Es gehen noch mehr weg, aber es kommen natürlich auch welche nach, aber die können das nicht kompensieren. Und dann könnte man die Leute mit der Angst aufwiegen in schönen Bildern. Das ist gleichzeitig die Leute sind, die durch den demografischen Wandel wegfallen. Passend, ne?
Habe ich nicht ganz 30 verstanden.
Und 30.
Die Leute, die die Angst haben, dass sie wegrationalisiert werden, sowieso in Rente, oder wie?
Ja, Pi mal Daumen. Beziehungsweise andere gehen in Rente und deswegen können sie ihren Job behalten. Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil vielleicht machen die einen ganz anderen Job. Aber ist egal.
Ja, das stimmt. Also wenn ich irgendwie so ein Regenschreiber in der CDU bin, dann bringt es mir nichts, wenn ein Dachdecker in Bremen in Rente geht.
Naja, doch, natürlich. Du wirst nämlich, du verlierst deinen Job, dann gehst du zum Arbeitsamt und dann sagen sie, wir haben hier noch eine Stelle als Dachdecker in Bremen frei. Und dann, Bundesregierung sagt dir gerne, ja?
Ja, es sei denn, das Arbeitsamt arbeitet nach den Maßgaben der SPD, dann kannst du natürlich sagen, ich bin doch nicht bescheuert und ziehe nach Bremen. Überweisen Sie mir mein Geld.
Die SPD wandelt sich da ja auch und verabschiedet sich von ihren komischen Sozialgedöns. Das zumindest haben sie sich schon so ein bisschen auf den Weg gemacht, ne?
Also meiner Ansicht nach kann ein CSU-Redenschreiber jederzeit Dachdecker in Bremen werden.
Und bitte durch eine KI ersetzt werden und der ziehen wir dann den Stecker.
Ja, richtig.
Dann wird ein Schuh draus, ja?
Also ich meine, CSU-Reden können durch KI sehr gewinnen. Nein, was ich sagen wollte, ist, diese Rechnung geht nicht auf.
Natürlich nicht.
Es ist, also stimmt, 30% der Leute
gehen. Das Schöne ist, dass du trotzdem damit irgendwelche Sachen aufstellen kannst. Du kannst es in den Raum stellen und die Leute sind beruhigt. Und darum geht es. Du musst die Leute beruhigen, die Angst haben.
Die Leute beruhigen, die Angst haben. Das ist richtig. Ja, genau. Das ist aber das, was man, das könnte man als das bezeichnen, was die Leute, jetzt nehmen wir mal die Leute, als wir werden doch nur verarscht, beziehungsweise die Presse erzählt uns nicht die Wahrheit, beziehungsweise die Regierung erzählt uns nicht die Wahrheit, bezeichnen. Wenn du so herangehst an, wir müssen den Leuten erzählen, dass das, was sie befürchten, gar nicht wahr ist. Oder?
Völlig richtig. Wird aber trotzdem ständig gemacht.
Damit sollte man aufhören.
Oder wir müssen es perfektionieren mit Hilfe von KI.
Ich weiß nicht, Claudia. Die Leute misstrauen der Regierung und den Medien und die Leute misstrauen der KI. Ich glaube, wenn jetzt sich die Medien und die Regierung mit der KI zusammentun, wird dadurch das Vertrauen nicht steigen.
Ich habe ein paar Entdeckungen in letzter Zeit gemacht. Wir hatten ja schon öfter über die KI gesprochen und du hattest ja auch betont, die KI hat eigentlich in allen Szenarien zum Schluss nicht gut dagestanden oder schon von Anfang an, was weiß ich, Weltherrschaft übernommen, alle Menschen vernichtet, wie auch immer. Ja, was man so macht also als Hyperintelligenz.
Wenn Bildung irgendeine Bedeutung hat, müssten wir uns vor der KI vorsehen. Ja, das stimmt. Richtig, genauso wie wir uns vor dem Faschismus vorsehen, weil in allen Geschichten sieht es mit dem Faschismus zum Schluss schlecht aus. dass es Beispiele aus der Geschichte gibt, unterstreicht diese Ansicht. So. Und genauso ist es mit der KI. Ne? Also,
ja, aber bei der KI gibt es keine Geschichte, sondern nur Geschichten.
Geschichten, ja. Aber wir glauben doch daran, dass Geschichten, wenn sie gut sind, einen Wert haben. Wir glauben doch daran, dass Literatur beispielhaft die Realität vorspielt oder vorausdenkt. Das glauben wir. Also ich glaube es. Ich bin humanistisch gebildet und alle anderen, die humanistisch gebildet sind, glauben es auch. Also
das, so ist das nun mal ein Punkt.
Ja, richtig, genau.
Ich glaube aber auch, dass die Geschichten, kann ja auch im Film sein oder in welchem Medium auch immer,
ja,
die uns erzählt werden, sollen uns davor bewahren, einen bestimmten Weg zu gehen. Nicht unbedingt bewahren, ihn überhaupt zu gehen, sondern wie wir ihn beschreiten. Und es gibt ein paar Aspekte, die finde ich sehr interessant bei der KI. Das fängt tatsächlich an vor 25 Jahren. Ich war in Italien und hatte mir aus der Bibliothek ein Buch mitgenommen. So, und das hat mich spontan interessiert, einfach nur von der Aufmachung. Denn da stand Homo sapiens, wenn ich mich entsinne. Und das A bei sapiens war ein Ad-Zeichen. Und dann ging es tatsächlich auch Weiterentwicklung, ich glaube KI war da auch ein Thema und so weiter, von einem Menschen namens Ray Kurzweil. Und den Namen hast du vielleicht schon mal gehört.
Von dir, ja.
Ach stimmt, wir hatten davon schon mal gesprochen, aber ich will das ein bisschen ausholen. Ray Kurzweil hat tatsächlich schon frühzeitig versucht, mit KI sinnvolle Dinge zu tun. Also oder ja, dem, was in den 70ern, 80ern so KI war, sowas wie Stimmerkennung, Blinden helfen, mit Musik irgendwas machen, also so. Und irgendwann hat er sich darauf besonnen, dass er mehr schreibt und hat zwei Dinge für sich so festgehalten. Es gibt irgendwann die Singularität, das ist der Punkt, an dem die allgemeine KI entsteht. Eine KI, die alles besser kann oder genauso gut kann und dann im nächsten Schritt besser kann als der Mensch. Daran glaubt er. Und gleichzeitig strebt er an, unsterblich zu werden. Dieser Transhumanismus, das sind so die beiden Sachen, die ihn die ganze Zeit verfolgen. Er ist ein wahnsinniger Optimist und auch völlig eine frohe Natur, hat aber einen totalen Knall. Also aus meiner Sicht. Er wird, ja, stand letztens in der Zeit und so, da wurde er zitiert. Und er sagt auch viele schlaue Sachen, aber irgendwie ist er auch so in einer gewissen Parallelwelt, weil er so Dinge anstrebt, wie ewiges Leben, wo ich nur denke,
ja,
boah, weiß ich nicht, ob ich das will. Ich glaube nicht.
Also, ich muss etwas dazu sagen, weil das so gut ineinander passt. Denn wenn uns die Literatur eines beibringt oder ein anderes beibringt, also eine Sache genauso gut belegt hat, wie dass die KI immer dazu führt, dass sie die Menschen ausrottet, ist das, dass Unsterblichsein nicht erstrebenswert ist. Da gibt es unendlich viele Geschichten. Die Geschichten vom ewigen Juden, die Geschichte von Graf Dracula. Da gibt es unendlich viele Geschichten, dass Unsterblichsein scheiße ist. So,
ja, ja,
das ist einfach so. So, und wenn der Kurzweil halt einerseits meint, KI führt zu was Gutem, egal was die Literatur sagt, dann ist es natürlich logisch, dass er auch glaubt, dass Unsterblichsein erstrebenswert ist, egal was die Literatur sagt. Wahrscheinlich glaubt er noch ganz andere Sachen, bei denen die Literatur das Gegenteil bezeugt.
Aber ich bin ja schon immer optimistisch, ne? Und der Kurzweil ist ein gnadenloser Optimist. Der sagt nämlich, die Menschen erfinden eigentlich immer auch irgendein Zeug. Das ist erstmal neutral und lässt sich häufig auch zu schlimmen Sachen verwenden. Aber der Mensch biegt es immer hin, dass daraus was Gutes wird. Halte ich auch. Genau, aber er deutet, das ist seine Sichtweise. So, wir erfinden die KI.
Optimismus
und wir
machen, ist ein Mangel an Vorstellungskraft, heißt es ja so schön. Aber der Kurzweil, also bei Kurzweil ist nachvollziehbar, dass Optimismus auch durch Mangel an Bildung entstehen kann. Das kann auch das kann dazu beitragen, ja.
Ich finde, er aber ist hübsch, prototypisch amerikanisch. Er ist so.
Oh ja.
Total, richtig, das ist gut. Der ist total, ja, shiny. Also nicht ja, mal unangenehm. Ich weiß nur, vor 10 oder 15 Jahren tauchte er auch in irgendeinem Interview auf und da sagte er, ja, ich schluck hier jeden Tag meine 200 komischen Pillen, weil er sich dann irgendwie aus diesem Pillencocktail kann er nämlich sein Leben verlängern. Und dann, jetzt sagte er, oder das, was ich aus dem Interview mitgenommen habe. Er sagte, die KI kriegen wir schon zu was Gutem hin und lange leben oder unsterblich sein, das ist ja auch ein schönes Ziel. Und dann fragte der Interviewer oder die Interviewerin, ja, aber wird die KI nicht irgendwie den Menschen überflügeln und bedeutet das nicht, dass wir irgendwie mit der KI verschmelzen? Und dann sagte er, ja genau, wir werden mit der KI verschmelzen, denn sonst sind wir der KI unterlegen und dann ist es aus. Und dann denke ich, warst du nicht die ganze Zeit total positiv? Und das findet er aber auch positiv. Wir verschmelzen mit der KI und mit den Robotern und werden irgendwann hybride Borg.
Ja.
Weil wir dann über uns hinauswachsen, mithilfe unserer Erfindung. Das ist eine sehr positive Sichtweise. Und ich fand das interessant, weil er eigentlich das Schreckensszenario für einige für sich als positiv bewertet. Und eigentlich wissen wir auch gar nicht, was läuft. Wir nutzen jetzt schon irgendwelche Prothesen und andere Dinge in unserem Körper. Und wir nutzen das Handy als mentale Verlängerung. Ja, wir lagern Sachen ins Handy aus. Was spricht dagegen, so erstmal vom Gedankenspiel, dass wir uns mit einem Gerät oder mit der Cloud, keine Ahnung, direkt koppeln? Warum muss das noch immer über diese blöde Schnittstelle Augen-Hände gehen? Oder vielleicht auch Sprache? Und er meint, und ich finde den Gedanken sehr spannend, ja, anders geht das gar nicht, denn sonst sind wir die Schaben und die KI wird uns meilenweit überflügeln und uns zertreten. So, und deswegen ist es super, wenn wir mit der KI verschmelzen und ein hyper, super, duper Wesen werden. Und dann natürlich auch ewig leben. Ist ja logisch. Das ist so, ich überspitze hier und da, aber im Prinzip ist es das, was er als positive Zukunft für den Menschen sieht. Das ist die Weiterentwicklung, die wir gehen.
Also es ist ein wesentlicher Aspekt des Menschseins, dass wir vergehen und Platz für Generationen nach uns machen, die uns für komplette Idioten halten. Also ja, weil was denken wir von der Generation unserer Eltern? Die sind ein bisschen merkwürdig. Die Generation unserer Großeltern, bestenfalls Verbrecher. Die Generation unserer Urgroßeltern haben die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Die Generation unserer Ururgroßeltern sind auf der Welt herumgefahren und haben andere Völker unterjocht. So, aber jetzt stell dir mal vor, unsere Ururgroßeltern würden heute noch rumleben. Na, da könnten wir überhaupt uns zu ihnen gar nicht abgrenzen im Sinne von die Idioten. Ah, wir machen das jetzt alles ganz anders. Dann würden die immer noch mitsagen, nee, wir machen das weiter so wie wir. Ne? Und wenn der Kurzweil da in 300 Jahren noch rumschwebt und seinen Groß-Groß-Groß-Groß-Großenkeln erzählen will, ich mache jetzt noch ein bisschen mit und so, dann würden die ihm den Stecker ziehen. Dann würden die sagen, alter Mann, deine Zeit ist sowas von vorbei. Ja, ist so. Das machen die. Das ist nicht zu hoffen, dass so sind Menschen. Ich will mir doch nicht meinen Lebtag.
Stecker ziehen geht ja nicht mehr.
Ja?
Du bist ja in der Cloud und irgendwie bist du Teil in einem riesen Rechenzentrum oder sonst wie, in welcher Form auch immer. Du bist ja Teil eines globalen Netzes.
Die finden schon einen Weg.
Ich halte kurzfalls Vision erschreckend, interessant und gar nicht so unwahrscheinlich.
Willst du bis den...
Geht nicht um mich. Erstmal so als von außen betrachtet. Okay. Und was er vor 25 Jahren gesagt hat, ist nicht so weit weg von dem, was heute passiert. Der Verlauf ist ein bisschen anders. Wann Dinge eintreten. Aber trotzdem, ich finde das spannend. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, dass die KI... Und jetzt komme ich nochmal auf Sapiens. Ich habe meinem Kind ein Buch vorgelesen. Das ist aus einer Reihe. Die Reihe heißt Unstoppable Us, also wir Unaufhaltbaren. Eine Beleuchtung der Menschen von der Steinzeit in verschiedenen Bänden bis zur Digitalisierung. Wir haben erst angefangen, deswegen weiß ich noch nicht so viel davon. Und der Autor sagt, wir Menschen haben deswegen den Planeten übernommen und beherrschen ihn und haben alle anderen Tiere und andere Menschenarten von früher verdrängt, weil wir eine Superfähigkeit haben. Und er meinte dann auch, nee, es ist nicht so eine Superfähigkeit wie Superhelden, na, das ist es nicht. Und dann kommt er dazu, unsere Superfähigkeit ist es, Geschichten zu erzählen. Das halte ich für einen sehr interessanten Gedanken. Das macht uns sehr aus und grenzt uns vermutlich von allen anderen Lebewesen ab, zumindest die, die wir kennen. Und er sagt, die Geschichten, nicht nur Geschichten als Wissensvermittlung, sondern auch Geschichten, an die wir glauben, also Mythen, Religion. Und diese Geschichten haben die Kraft, Menschen, die sich nie begegnet sind, zu verbinden. Das geht dann natürlich über die früheren Zeiten Mythen und Religion hinaus und wandelt sich zu Ideen, Konzepten, Philosophien. So, das hat er jetzt noch nicht alles so gesagt, aber im Prinzip ist das dahinter, dass die Geschichten dann auch abstrakter werden können im Laufe der Zeit.
Und das stimmt.
Das finde ich sehr bemerkenswert. Und das ist das, was wir mal von der anderen Seite betrachtet haben. Wenn wir Menschen uns von den Identitäten oder vom identitären Ansatz trennen, nämlich dass wir sagen, hier, das ist unser Tribe. Das hat nämlich der Neandertaler auch gemacht. Der war unterwegs mit seinem Stamm, aber mit den anderen, wenn er dem mal begegnet war, dann waren das Fremde. Und mit denen konnte er auch nichts anfangen. Und der Sapiens hat es aber geschafft, mit Hilfe seiner Geschichten größere Strukturen aufzubauen, weil er den Leuten eine Geschichte einpflanzen konnte. Das ging dann immer weiter und wie heute glauben wir an Ideen, an Ideologien, an Philosophien, gibt natürlich auch schlechte Ideen, so die uns in den Untergang geführt haben und viel Leid hervorgebracht haben. Aber da hattest du ja auch mal gesagt, es ist viel besser, wenn wir uns eine eigene Idee greifen, als dass wir uns an unsere blöde Identität klammern, die heute wieder nicht nur von den Rechten beschworen wird, sondern auch immer wieder, wenn wir Verständnis für irgendwelche Kulturen, die gerade im Untergang begriffen sind oder die gerade irgendwie Quatsch machen, dann sagen die, ja, aber das muss man ja auch verstehen, das ist deren Identität. Boah, nee, ja, das ist so eine Identität brauchen wir nicht. Ideen sind's. Und diese Geschichten und Ideen, die uns auszeichnen, das ist natürlich etwas Besonderes. Das ist der Punkt, wo ich dann sage, nee, die KI wird uns nicht übertrumpfen, denn die KI setzt nur Wörter anhand von Wahrscheinlichkeiten zusammen. So, das ist eigentlich nur so ein sehr großer Wahrscheinlichkeitsraum, der da bedient wird. Aber es spielt alles mit Wahrscheinlichkeiten. Also das, was wir schon früh immer in den neuronalen Netzen hatten. Da gibt es irgendwann eine Ausprägung und das passt besser zusammen.
Ja. Ich habe da bloß einen Einwand.
Ja, nur zu.
Da ist so ein kleiner Grundfehler drin, so ein kleiner, auf mich arrogant wirkender Grundfehler, vielleicht des Autors.
Vielleicht.
Geschichten, die wir uns erzählen, und das sind zum Beispiel Mythen, Religion. So. Mythen und Religion sind ja gerade keine Geschichten. Mythen und Religion sind ja Wahrheiten. Also, wenn du jemanden fragst, ja, wer hat sich denn das Christentum ausgedacht? Dann sagt jeder Christ, das hat sich niemand ausgedacht, das kommt von Gott. Wenn du sagst, oh, Islam, ihr habt da ja coole Geschichten, dann sagt der Muslim, sagt nein, das sind keine Geschichten, das hat der Erzengel Gabriel Mohammed diktiert. Religionen sind halt keine Geschichten und Mythen auch nicht. Na, Geschichten sind sowas wie Rotkäppchen.
Ja, wenn wir jetzt die griechischen Mythen uns angucken, mit ein bisschen Abstand, das hilft ja immer, dann sind es coole Geschichten.
Ja, aber erst jetzt, zu Zeiten Platons, waren es noch keine Geschichten.
Das weiß ich nicht, weil Platon war um 250, 350, irgendwie sowas. Und die Mythen waren irgendwo aus dem Zeitraum 3000 bis 800. Ach nee, die hatten ja den festen Götterglauben. Du hast ja recht, ja.
Ja, ja. Was denkst du? Denkst du, Platon glaubte, es gab den Trojanischen Krieg und Hektor und Achilles und so?
Davon ist auszugehen.
Ja, würde ich auch sagen, ne? Das sind für ihn also keine Mythen. Das ist sind für ihn das, was du Daten nennst oder Fakten. Und wenn Platon eine KI gehabt hätte, hätte die KI ausgespuckt, Achilles hat Hektor erschlagen. So, und dann hätte Platon gesagt, hier guck, die KI sagt...
Das war so.
Ja, genau, kannst überall nachlesen.
Aber jetzt nochmal der Punkt, warum die KI nicht wie Ray Kurzweil annimmt, uns nicht überflügeln wird, ist nicht, weil die KI nicht besser ist in allem, sondern weil der KI der Kern fehlt. Die KI wird uns nie etwas glauben, weil sie gar nicht der KI fehlt das, die Essenz, vielleicht auch das Bewusstsein. Und die KI erzählt auch keine Geschichten, die wir nicht schon gehört haben. Also die versetzt sie, natürlich erzählt sie neue Geschichten, aber letztendlich ist es immer wieder das Gleiche. Also das ist aus dem gesamten menschlichen Konvolut allem Aufgeschriebenes neu zusammengestückelt. Das ist nichts Neues. Deswegen glaube ich, dass die KI, weil ihr die Fähigkeit fehlt, Geschichten zu erzählen und auch Mythen hervorzubringen und auch Ideen in als neuer Aspekt, deswegen wird sie uns nicht überlegen sein in allen Aspekten, nämlich im Kernaspekt, der Autor heißt Harari. Wir sollten doch den Menschen, die Leute beim Namen nennen.
Ja, finde ich auch.
Was Harari als Superfähigkeit, als Superkraft benennt, ist etwas, was die KI nie so kennen wird oder können wird. Das glaube ich. Denn das haben wir nicht mal richtig verstanden.
Das ist richtig. Und der Ansatz ist auch gut und auch irgendwie tröstlich, aber auf jeden Fall funktionabel. Aber wie gesagt, Harari macht da einen Fehler, wenn er Mythen und Religion oder Ideologien ne, als Geschichten bezeichnet.
Ich übersetze das auch in Religion und also er hat nicht selber Religion gesagt. Das kannst du als, ich glaube, er ist amerikanischer Autor, US-amerikanischer Autor, kannst du es ja auch nicht sagen. Dann vergeht man sich ja an God's Own Country. Aber letztendlich ist die Fähigkeit, die er da benennt, genau das, dass wir Geschichten, Mythen, Religionen, Ideen, Philosophien und Ideologien, dass wir all das hervorbringen können aus unserer Superfähigkeit.
Der Ansatz ist gut und der Gedanke ist auch absolut zündend. Und ich freue mich, dass du mir das erzählt hast, weil das ist schön und tröstlich. Aber nochmals, das, wohinter sich Menschen versammeln, wo Menschen für aufstehen, wo sie sagen, dafür überfalle ich jetzt mein Nachbarland. Das sind keine Geschichten. Das sind für diese Leute Wahrheiten.
Das ist der entscheidende Punkt. Für diese, ja, aber genau das ist der Punkt. Das sagt er auch. Der Mensch hat nicht nur die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, sondern der Mensch hat auch die Fähigkeiten, dass andere ihm glauben.
Ah, sehr gut. Ja, das hat mir gefehlt.
Und dadurch werden es natürlich Wahrheiten. Und dadurch hat natürlich der eine Mensch, der diese Geschichte prägt und sich damit offenbar durchsetzen kann, dann auch Macht über andere Menschen, verleitet die Menschen aber auch dazu, auf Basis einer großen Idee, vielleicht ist es auch eine Idee, die viele zusammen entwickelt haben im Laufe der Zeit, verleitet dann aber viele Menschen dazu, mit dieser Idee etwas zu bewegen. Sei es eine Pyramide zu bauen oder mehrere, das Nachbarvolk zu überfallen und einzumotten, die Neandertaler auszurotten, was weiß ich, was auch immer die Tolles hervorgebracht haben. Oder eben auch das Mammut zu bezwingen.
Was uns einfällt mit Menschen begeistern sich für Geschichten, ist über die, weil wir die Jahrtausende kennen, das sind natürlich schreckliche Geschichten.
Es sind halt meistens
Geschichten. Ja.
Viele schreckliche Geschichten, aber eben nicht nur. Und es führt dazu, dass Menschen sich koordiniert haben und letztendlich große Gebilde geschaffen haben. Also soziale Gebilde. Dass wir Staaten haben, wo wir uns alle gar nicht gegenseitig kennen. Das ist auch seine Aussage. Mhm. Harari sagt, alle anderen Lebewesen, Schimpansen, die Denuvianer, die Neandertaler, die konnten immer nur bis zu ihrem Stamm denken und nicht weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das weiß, denn wir wissen gar nicht so viel von den Neandertalern. Aber es spricht vieles dafür, dass es so war, weil die nie irgendwelche großen Konstrukte gebildet haben. Und der Mensch schafft dann irgendwie Städte, Staaten, Völkerbünde.
Das Römische Reich.
Das Römische Reich, ja, ja. Was für ein gigantisches Konstrukt. Zusammengehalten vielen verschiedenen Ideen. Die Religion spielt eine Rolle. Der gleiche Rechtsraum ist ja auch so eine Idee. Wir schaffen einheitliches Recht. Ob das jetzt überall eingehalten wird, ist nochmal was anderes.
Für alle Römer.
Ja, klar. Wen denn sonst?
Ja, klar. Klar. Das Römische Reich war ja schon Sklavenhalterstaat, ne?
Natürlich. Das war ja nun nicht also so, die Idee, wir können nach nebenan gehen und uns da einfach ein paar Leute greifen und die müssen für uns arbeiten, ist letztendlich auch eine Idee. Auch eine nicht so schöne, völlig klar. Also ich will nicht damit sagen, dass diese Superfähigkeit immer gut eingesetzt wurde und verantwortungsvoll, aber das hat uns Menschen zu dem gemacht, was wir heute sind.
Es ist wirklich nachvollziehbar. Ich möchte nur noch mal, wenn Platon den Trojanischen Krieg für ein Faktum hielt, ne, dann sind die Storys des Trojanischen Krieges die Macht Achilles und die der Tod Hektors und die Zielgenauigkeit Paris, die besonders erstaunlich ist, weil der hat ja mit einem Pfeil übers ganze Schlachtfeld geschossen und dann Achilles in die Ferse getroffen. Das ist ja besonders erstaunlich, weil Troja, und das ist ja auch ein Faktum, auf einer windumtosten Ebene steht, wo quasi nur Sturm ist. Selbst Heinrich Schliemann hat ja noch gesagt, Heinrich Schliemann hat in seinen Briefen von der Ausgrabung bei Troja ständig darüber geklagt, dass da so viel Sturm ist, dass der Wind ihnen ständig den Sand in die Augen treibt. Und Troja steht auf einer Ebene, wo viel Sturm ist, hat schon Homer gesagt. Das kommt bei Homer mehrfach vor. Die windumtoste Stadt oder die Sturmgeküste oder sonst was. So, das sind Fakten. Ja, und die KI würde diese Fakten gleichwertig betrachten.
Nun hör doch mal auf mit Platons KI.
Es ist ja so. Also der Kurzweil Das wollte ich dir klar machen. Der schreibt aus seiner heutigen Perspektive. Er ist ein Mensch in den 80ern und super clever. Na? Super clever. Und er sagt natürlich, ich bin super clever, ich habe die Welt durchdrungen. Ich gehe von mir aus. Was ich so für Fakten halte, das verwertet die KI. Und weil ich so ein super Typ bin, muss ich jetzt auch ewig leben. Da freut die Welt sich bestimmt drüber. Und ich sage, das ist einfach ein Fehlschluss. Und das, was wir heute für Fakten halten, ne, was die KI in Fakten verwandelt, also die KI fügt ja nur Fakten zusammen, sagtest du, ne? Die interpretiert ja nur Fakten. Das hätte Platon auch gesagt.
Nee. Die KI fügt nicht nur Fakten zusammen, die KI fügt alles zusammen, die fügt nur Wörter zusammen und da kann alles bei rumkommen. Quatsch,
richtig.
Verschwörungstheorien, Mythen, alles.
Und das Faktum, dass Paris mit einem Pfeil trotz der tosenden Winde Achilles in die Ferse getroffen hat. Das ist nämlich auch ein
Paris Faktum. Hatte einfach Glück.
Nein, der konnte schon sehr gut schießen. Er konnte ja sonst nichts.
Ja, okay, dann.
Der Pfeil wurde, glaube ich, von Athene gelenkt.
Ja, heute sagen wir Glück, weil ich glaube, Athene gibt's gar nicht.
Glaubst du?
Gibt's gar
nicht. Glaubte Platon das?
Ach, was Platon glaubte, weiß ich nicht. Aber was Paris glaubte, gab's den überhaupt?
Was ich. ich nehme so gerne Platon, Gordia.
Ja.
Weil du zum einen ja Philosophie studiert hast.
Und viel Platon gelesen tatsächlich.
Siehst du, und weil wir uns einig sind und auch viele Leute sich einig sind, dass Platon ein sehr, sehr kluger, verständiger, logisch denkender Typ war. So, deshalb nehme ich ihn. Ne? Mhm. Aber trotzdem glaubte Platon, dass der Trojanische Krieg Wirklichkeit war und dass es Atlantis gab übrigens.
Moment. Platon hat über viele Dinge geschrieben, von denen nicht klar ist, ob er sie genutzt hat. Also ob er
ob er sie als Gleichnis oder Parallele, genau.
Das ist nicht klar. Ja. Er hat ja auch immer über Sokrates geschrieben, wo ich dann irgendwann dachte, also erstens wollte Sokrates nicht, dass man seine Sachen aufschreibt. Das war der erste Frevel. Und zweitens hat er dann ständig von irgendwelchen Geschichten geschrieben, wo ich dachte, warst du denn dabei? Kannst du das wissen? Oder baust du dir deinen eigenen Sokrates? Gab es Sokrates eigentlich? Ja, wahrscheinlich ja, aber möglicherweise war er nicht so, wie Platon ihn beschreibt. Und hat gar nicht diese ganzen Erlebnisse gehabt.
Aber für die KI ist ja das, was Platon schreibt, Faktum. Ich will nur auf den Fakten der KI rumreiten. Na, also
nee, vergiss das mit den Fakten und der KI. Die KI hat alles. Es ist erstens wertfrei. Die KI kann das nur einordnen in den Zusammenhängen, in denen die KI das selber sieht, also erkennt. Ja. Dass andere diesen Text als Verschwörungstheorien nennen, aber ganz viele glauben den. Oh, vielleicht kann man dem glauben, vielleicht hat er einen gewissen Wert. So, also die KI ist völlig davon abhängig, was macht der Mensch? Und du kannst der KI natürlich auch noch sagen, hier, Wissenschaft ist aber schon mehr wert als Social Media oder sowas. Oder trenn das wenigstens. So, du kannst ganz viele Parameter setzen. Und deswegen ist es schwer zu sagen, die KI. Also es gibt einfach ganz viele Ausprägungen. Und ich will noch mal ganz kurz
Anbieternd trifft es, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Also die kannst du den größten Quatsch fragen und dann immer, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist aber amerikanisch. Das haben sie der KI so direkt, glaube ich, gegeben. Das ist nicht Teil des KI-Kerns, sondern das ist der Layer, wie die KI mit den Leuten umgeht. Damit die da nicht gleich verschreckt sind, wenn die KI nämlich eigentlich sagen würde, was redest du denn für ein Quatsch?
Ja, das wäre mal eine KI, die mir gefallen würde, wenn die KI dann einfach lacht. Du fragst sie irgendwas und dann lacht die erstmal.
Dann lacht sie dich erstmal aus.
Ja.
Da setze ich ganz auf die europäische KI. Die kann das. Die kann ihre Kunden verhöhnen, auslachen, zurechtweisen, kritisieren. Da steckt noch Potenzial drin. Eine KI, an der man sich reiben kann.
Es gibt nämlich dumme Fragen, das ist so.
Ja, es gibt wirklich dumme Fragen.
Ja, und wir waren auch eine glücklichere Gesellschaft, als nicht jeder Dödel den Eindruck hatte, dass seine Meinung interessant ist und dass seine Fragen eine sehr gute Frage sind. Ne?
Aber jetzt bist du ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Nee, wir waren keine glücklichere Gesellschaft.
Ja, es war eine bessere Welt, als die Dödels noch wussten, dass sie Dödels sind. Heute hält sich jeder Dödel für ein Genie, nur weil er 5 andere Dödels im Internet finden, die so denken wie er.
Ich glaube, das wird noch sehr interessant, wie die Trennung zwischen Dödels und Nicht-Dödels. Also die, es wird ja häufig gesagt, die KI würde uns überflügeln und dann wären wir irgendwie, wir würden alles an die KI auslagern und irgendwann würde die KI machen und dann verkümmern wir. Also das ist ja dieser Ansatz, dass die Leute, wenn sie dem Handy die Navigation anvertrauen, dann irgendwann sich nicht mehr zurechtfinden.
Das glaube ich allerdings auch, ja.
Das stimmt auch, das ist sogar belegt. Und wenn du den Leuten dann das Handy wegnimmst, dann sind sie viel mehr lost als noch vor einem Jahr, wo sie noch nicht per Handy navigiert sind. Das ist wirklich eine, so als würdest du einen Muskel nicht mehr beanspruchen, dann zieht er sich auch zurück und ist nicht mehr so muskulös, also nicht mehr so trainiert. Und das funktioniert auch mit dem Gehirn offenbar. Also gibt jetzt nur Belege für Einzelfälle, aber die Navigation ist so ein typisches Ding. Ne? Aber wenn wir die KI so einsetzen, wie wir jetzt Navis einsetzen, in 10 Jahren, die KI macht alles für uns. Die organisiert unsere Termine, die sagt, wo wir hingehen, die kann unser ganzes Sozialleben organisieren. Ja. Dann gibt es die Leute, die sagen, oh, cool, ich setze mich aufs Sofa und gucke mir an, was die KI mir zeigt und esse das, was die KI mir bestellt hat und treffe mich mit den Leuten vielleicht noch, wenn es social werden soll, die die KI eingeladen hat. Und dann gibt es die, die sagen, nee, ich fahre jetzt in den Harz und schalte alle meine elektronischen Geräte aus. Ich habe hier nochmal so eine alte Karte und trainiere, genauso wie es heute auch Leute gibt, die sich aufs Sofa flitzen und dick und rund werden. Oder es gibt die Leute, die sagen, nee, ich trainiere mal meinen Körper und mache Sport. Es wird Menschen geben, die sagen, ja, KI ist schön und gut, aber nur bis hier Grenze setzen. Und darüber hinaus fordere ich mein Gehirn ein, damit mein Gehirn nicht verkümmert. Mhm. Und das wird uns trennen. Es wird die Leute geben, die irgendwann voll von der KI fremdbestimmt sind. Und es wird die geben, die die KI nutzen, weil ist schon sinnvoll und manchmal kommst du auch einfach schneller weiter und wenn die anderen immer schneller sind, ist doof, wenn du langsam bist, nur weil du es auch zu Fuß machen kannst.
Das ist richtig, ja.
Aber die sagen dann auch mal, heute gehe ich zu Fuß, weil ich es mir leisten kann. Und damit halte ich meine Muskeln in Schwung.
Also du denkst, also diese Dödelaussiebung, die wird dennoch passieren, also oder die wird
noch viel schlimmer als heute. Ebene. Ja, ja, auf allen Ebenen.
Ja, okay. Was denkst du denn, auf welcher Seite gibt es mehr Menschen? Auf der Sofa sitzen, mal gucken, was die KI mir heute serviert, Seite? Oder auf der ich mach mal Sport, denk mal selber und schalte die KI aus und fahre in Harz Seite? Was denkst du, was sind mehr Leute letztendlich?
Ich bin da ganz bei Pareto, 80-20. 80 Sofa, 20 Harz.
Ah, okay. Ah, ich verstehe. Und was passiert, wenn wir zu der Zeit, wenn 80 auf dem Sofa sich flitzen und sich alles von der KI bestellen lassen, noch in einer Demokratie leben? Was denkst du, was dann passiert?
Dann wird es auf die 20% ankommen, aber ich befürchte, oder vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir da wieder eine Klassengesellschaft einführen.
Die 20% werden noch eine Chance haben, sich durchzusetzen, beziehungsweise die Welt zu einem Besseren zu wenden, wenn wir zu dieser Zeit noch die Wahlen abhalten in irgendwelchen Wahllokalen, wo man sich hinbewegen muss. Wenn wir allerdings zu der Zeit diese Bürgerbüro, der Bürger ist König, klicken Sie hier, um Ihre Meinung zu sagen, Volksabstimmung gibt's im Internet, wenn wir diese Schiene weiterfahren, dann werden die 80% uns und zu den aktiven Leuten, die noch in Harz fahren und auch nochmal selber versuchen zu navigieren, zähle ich einfach dich und mich dazu, dann werden die uns die Welt diktieren, dann werden die uns tyrannisieren, genau, mit demokratischen Mitteln.
Da können wir froh sein, dass wir damals uns mit dem Wahlstift, mit dem digitalen Wahlstift schon gar nicht erst durchgesetzt haben. Die Digitalisierung der Wahl wurde in den Nullern gecancelt.
Da bin ich.
Ich wollte aber sagen, also die KI wird uns auf jeden Fall alle treffen. Vielleicht hat Kurzweil sogar recht, aber es wird ein Teil von Menschen geben, die sagen, oh, ich ziehe jetzt mal den Stecker, ich muss mal mein Gehirn wieder ein bisschen trainieren und ich gehe jetzt mal ins Brain Gym.
Tatsächlich, das Training macht man im Gym. Das ist richtig.
Ja. Okay, und dann gibt es, Brain Train. So, um sich von der KI immer noch freizuhalten, für alle Fälle. Falls irgendjemand den großen Stecker zieht.
Genau, wie hieß es? Butler. Butler hieß der Mann, der die große Revolution gemacht hat in Dune.
Ach so, Butler's Revolution. Ich dachte gerade, Butler war doch eine Frau. Genau. Nee, das stimmt. Und stimmt, das ist auch ein schönes Bild. Der hat die KI überwunden.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Ja, weil die KI irgendwie im Jahre 5000, also das war schon, nee, Moment, die Zeiten waren ja nochmal ganz anders. Und letztendlich ist das, was wir bei Dune erleben, eher im Jahre 20.000, weil es ja das Jahr 10.000 nach Butlers Revolution war. 10.000 irgendwas,
Ja,
ne?
richtig. Genau,
Das ist,
und auch trotz seines Ansatzes hat sich, ja, das Frank Herbert hat das halt dann weitergedacht. Was passiert denn, wenn wir die Maschinen überwinden? Und dann kommt halt sowas bei raus, wie wir verstehen überhaupt nicht mehr, wie irgendwas funktioniert und sind von irgendwelchen Eliten abhängig, die wenigstens noch etwas bewegt bekommen, auch wenn sie dadurch total korrumpiert werden. Ja.
oder Drogen nehmen.
Oder Drogen nehmen. Das ist ein schöner Aspekt zu Ende gedacht, was Frank
Ja,
Herbert da gemacht hat. Vielleicht
das
hat
stimmt.
Kurzweil Frank Herbert einfach nicht gelesen.
Oder nicht verstanden.
Oder nicht verstanden. Richtig.
Mein Bier ist alle.
Auch mein Strandlager hat seinen letzten Tropfen vergossen. Ein aufrechter Ehrenfriese. Sehr lecker. 6,2 Promille. Das Stärkste, was aus Flensburg kommt dieser Tage.
Oha, oha. Ehrenfriesen sind die, die keine echten Friesen sind, aber sich so aufführen. Okay.
Ja, genau. Der kann mit den Friesen mithalten, ist aber keiner.
Solange er noch nicht mit den Dithmarschern mithalten kann, ist auch alles okay. Okay.
Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten.
Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal, Gordian. Tschüss. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt,
hinterlasst gerne eine Bewertung oder ein Like auf YouTube, Apple Podcast, Spotify oder sonst wo.
Abonniert uns gerne auf YouTube oder in eurem Podcatcher.
Wenn ihr Fragen habt oder mit uns ins Gespräch kommen wollt,
dann sucht Hashtag VZZZ Podcast unter Blue Sky oder YouTube.